Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz am Mikrofon. Guten Tag. An dem Tag, an dem Joe Biden ins Amt des US-Präsidenten eingeführt wird, da werfen wir gleich unter anderem einen Blick, so gut das im Radio eben geht, in einen Bildband. Er beschäftigt sich mit den filmischen Darstellungen der US-Präsidenten. Und er erlaubt auch einigen Aufschluss über die realen Personen. Außerdem stellen wir den von Tobias Roth herausgegebenen Band »Welt der Renaissance« vor, der einmal nicht die Kunst dieser Zeit, sondern literarische Texte ins Zentrum stellt. Fotobände, die stehen meist im Ruf, sich gut als repräsentatives Geschenk zu eignen und schön auf dem Coffee-Table auszusehen. So richtig ernst werden sie selten genommen. Dabei können Bildbände durchaus ein Medium sein, das einen ganz eigenen Zugang zu gesellschaftlichen Themen ermöglicht. Mein Kollege Stefan Koldehoff hat einige Bildbände aus den vergangenen Monaten gebündelt, die politische Themen behandeln. Sie werfen fotografische Blicke auf eigentlich alle aktuellen Themen der Gegenwart. Auf die US-Präsidenten eben, den Brexit, Geflüchtete und auch auf Corona. Erstaunlicherweise gibt es zu diesem ja sehr dominanten Thema bisher kaum Bücher. Deshalb war meine erste Frage an Stefan Koldehoff: Was haben Sie denn an fotografischen Auseinandersetzungen mit dieser Pandemie gefunden?
Es gibt erstaunlicherweise bislang, Frau Netz, nur in Anführungsstrichen lokale Projekte. Also da gibt es einen Band von Anna Meuer über Frankfurt, von Stefan Schröder über Braunschweig. Sven Zimmermann hat Kiel in der Corona-Zeit fotografiert. Ein Jugendzentrum in Neukirchen, McFly, im Münsterland, hat ein eigenes Fotoprojekt gemacht und auch ein sehr schönes kleines Büchlein daraus gemacht. Und das Ziel ist natürlich immer dasselbe: Wie verändern sich die Städte, die Dörfer, die Umgebung durch Corona? Es sind also zum Teil sehr schön fotografierte Stadtlandschaften, nur halt ohne Menschen.
Da kommt vielleicht also noch mehr nach
an Bildbänden
zu Corona. Unfreiwillig aktuell ist ein Band, den Sie ausgewählt haben, über die US-Präsidenten. Lea Michel, The President of the United States on Screen heißt der. Lea Michel ist Grafikdesignerin und Dozentin an der Zürcher Universität der Künste und sie hat die Darstellungen der US-amerikanischen Präsidenten in Filmen und Serien untersucht und Typologien erstellt. Welche denn?
Das ist wahnsinnig komisch, ehrlich gesagt. Also Sie finden insgesamt 1877 Fotos in diesem dicken Taschenbuch. Und das sind Kategorien, wenn Sie danach fragen: im Bett mit seiner Frau, seine Freundin küssend, Air Force One verlassend, Blick in den Spiegel und so weiter und so fort. Also alle Situationen, von denen man glaubt, in denen sind Präsidenten der Vereinigten Staaten sehr regelmäßig. Und dann geht's wirklich quer durch die Filmgeschichte. Also von Katastrophenfilmen wie Air Force One, der Präsident wird ja in Hollywood gern schon mal entführt, dann muss ein Kollege oder eine Kollegin übernehmen. Übrigens interessanterweise, unter diesen 164 Präsidenten, die da vorkommen, haben wir vorhin in der Redaktion gerade mal 4 Frauen gefunden. Also es ist ein offensichtlich nach wie vor sehr männlich besetzter Job.
Auch in der Realität, ja. Bei all diesen Filmbildern hat man ja immer die realen Fernsehbilder der US-Präsidenten mit vor Augen. Welchen Aufschluss gibt jetzt diese Zusammenstellung von fiktionalen Bildern über die Wirklichkeit?
Ich glaube, es ist ein Buch, das auf der berühmten Metaebene vor allen Dingen zeigt, welche Erwartungen an diese Rolle und auch an die Inhaber dieser Rolle immer wieder gestellt wird. Denn das verkörpern Filme ja letztlich. Also ein Buch über Klischees, über Erwartungen, möglicherweise auch die Fortschreibung von Tradition. Natürlich ist George Washington immer noch das große leuchtende Vorbild, kommt auch als Porträt in jedem Film im Oval Office, egal wie es aussieht, natürlich vor. Der emigrierte deutsche Bildhistoriker Ernst Kantorowicz hat 1957 schon von den 2 Körpern der Königin gesprochen. Also es gibt den wahren, der Schmerzen hat, der auch mal auf die Toilette muss, der gerne etwas länger schläft. Und es gibt die offizielle Figur des Königs. Und das können wir, glaube ich, in diesem Buch transferieren auf den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Also es ist ein wahnsinnig komisches Buch, weil man sieht, wie sich alle irgendwie an bestimmten festgefügten Bildern orientieren, egal ob die Filme in den 50er, 60ern oder in der unmittelbaren Gegenwart entstanden sind. Und wenn Sie jetzt ganz konkret nach dem Bezug zur aktuellen Gegenwart fragen, man könnte fast ein bisschen den Eindruck haben, dass sich Donald Trump all diese Filme angeguckt hat und versucht hat, dieser Rolle und diesen Vorbildern aus Hollywood ein bisschen gerecht zu werden und damit kläglich gescheitert ist.
Kommen wir zu einem anderen Staatsoberhaupt, nicht so kläglich gescheitert, zur Queen. Give My Regards to Elizabeth heißt der Bildband von Peter Bialobreski, erschienen bei Hartmann Books. Bialobreski kam in den 90er Jahren aus Deutschland, damals im Aufbruch, nach Großbritannien und er dokumentierte, was er dort vorfand. Was fand er denn vor, Herr Koldehoff?
Er fand eine Nation vor, die, naja, man muss schon sagen, ein bisschen geprügelt war vom Turbokapitalismus einer Margaret Thatcher. Das hat tiefe Spuren im Großbritannien der 1990er Jahre hinterlassen. Und so lassen sich auf den Fotos eben auch die beiden Welten der Briten sehr gut nachvollziehen. Auf der einen Seite die Reichen oder die Neureichen, also junge Herren in feinen Anzügen. Natürlich sind Fotos von der Jagd dabei. Sie sehen dann im Hintergrund aber auch auf so einem Jagdfoto eine kleine, alte, gebückte Frau, die keine sehr schönen Sachen anhat und der es offenbar nicht sehr gut geht. Sie sehen viele junge Mütter mit kleinen Babys auf dem Arm, Ruinen im Hintergrund, die in Verhältnissen leben, die nicht schön sind. Also es ist der berühmte ungeschminkte Blick auf die Gesellschaft. Und natürlich war in den 1990er Jahren die Farbfotografie nicht zuletzt durch das große Vorbild Martin Parr, ein berühmter Fotograf aus Großbritannien, sehr en vogue. Und das macht Bielobreski, der als Studierender noch dahin kommt, nicht nach. Er findet seine eigene Bildsprache. Also er verwendet auch Farbfotografie und schafft im Grunde genommen ein Bild von Großbritannien, das möglicherweise bald wieder aktueller sein könnte, als wir uns das alle wahrscheinlich wünschen.
Jetzt haben Sie schon selber, Herr Kolderhoff, den Bogen in die Gegenwart geschlagen. In der Tat, das sind ja historische Dokumente, aber geben die irgendeinen Aufschluss über das heutige Großbritannien, am Ende gar über das im Moment ja beherrschende Thema Brexit?
Na, zum einen ist dieser Bildband sicherlich eine Hommage an ein großes, schönes und aus unserer Sicht manchmal vielleicht etwas verschrobenes Land, das aber absolut zu Europa gehört. Das sind natürlich Menschen wie wir mit den Sorgen, wie wir mit der Umgebung, wie wir mit den Landschaften, wie wir sie im Kern Europa haben. Wie gesagt, der Fokus auf die jungen Menschen, die sich ja mehrheitlich, leider nicht insgesamt in der Mehrheit, gegen den Brexit ausgesprochen haben, der weckt natürlich Fragen. Wie wird es weitergehen mit dem Land, wenn ein Programm wie Erasmus, das den Studentinnenaustausch beispielsweise ermöglicht hat, jetzt beendet werden soll? Wird diese Insel abgekoppelt oder werden wir uns weiterhin mit diesen Menschen austauschen? Und wird man sich vielleicht auch gegenseitig bei den Problemen, die damals schon vor 30 Jahren evident waren, helfen können in der Zukunft?
Kommen wir zu einem Band, der mich persönlich besonders berührt hat. Geflüchtete sind in der Literatur ja schon länger Thema, aber sie ins Bild zu setzen, das ist halt nicht so einfach. Dafür braucht es Vertrauen und die Fotografin Sibylle Fendt hat Geflüchtete fotografieren dürfen, weil sie sich das genommen hat, was man dafür braucht. Sie hat sich Zeit für sie genommen, 3 Jahre lang. Hat Fendt Geflüchtete in einer Unterkunft im Schwarzwald begleitet. Herr Kolderhoff, in was für Bildern erzählt sie denn von ihnen?
In Bildern, die eigentlich auch wieder beschreiben, dass das, und das klingt jetzt so furchtbar trivial, aber ich glaube, man muss es immer wieder betonen, dass das ganz normale Menschen sind, die einfach ein fürchterliches Schicksal hinter sich haben, die da in eine völlig fremde Umgebung gekommen sind, ins Holzbachtal im Schwarzwald. Da steht eine ehemalige Pension, die nicht mehr genutzt wird. Und da hat man sich gedacht, ach, da können wir gut vor allen Dingen junge Männer reinpacken, das muss man wirklich so sagen. Denn der nächste Ort, die nächste Einkaufsmöglichkeit ist weit entfernt und diese jungen Kerle, die schaffen es da ja irgendwie noch zu Fuß mit Plastiktüten hin und zurückzukommen. Das war die vielleicht etwas zynische Überlegung dahinter. Und man sieht auf diesen Fotos jetzt diese Männer, die natürlich genau wie junge Männer, die in Deutschland groß geworden sind, Bodybuilding versuchen zu machen, die einen einzigen Kontakt zur Außenwelt haben, nämlich ihr Handy. Man mag sich nicht vorstellen, wie das Netz dort im hintersten Schwarzwald ist zu der Zeit. Die versuchen auf die Weise Kontakt zu halten, die natürlich Selfies machen. Und wenn sie dann aber genau hinschauen, dann sehen sie bei einem dieser jungen Männer, der da mit einem Handy sitzt und sich selbst fotografiert, einen breiten, großen Verband um den Bauch. Also da ist irgendwas mit der Gesundheit natürlich nicht in Ordnung. Und das Bild, das da vermittelt wird über ein Selfie, wie bei vielen jungen Menschen, ein Trugbild, ein Scheinbild. Das Schöne, was Sibylle Fendt macht, ist, sie hat tatsächlich nur diese Bilder veröffentlicht. Es gibt einen ganz, ganz schmalen Einführungstext hinten, da beschreibt sie die Umstände, auch, dass es diese Geflüchtetenunterkunft heute nicht mehr gibt. Nur deswegen war es aus Sicherheitsgründen möglich, überhaupt den Ort konkret zu beschreiben. Und es gibt ein kleines Booklet, das beiliegt, 4 Seiten nur, ein Gespräch zwischen 2 ehemaligen Bewohnern dieses Hauses und dem Hausmeister, wo es dann nochmal um die ganz alltäglichen Probleme geht. Und mir ging es genau wie Ihnen, Frau Netz, das sind tief ergreifende Bilder und das sind tief humanistische Bilder, die, glaube ich, alles, was es an Vorurteilen gibt oder an Vorbehalten gegen geflüchtete Menschen in Deutschland, vom Tisch fegen und zeigen, es sind überhaupt keine Menschen, von denen irgendeine Gefahr ausgeht. Warum sollte es auch so sein? Es sind Menschen, die völlig fremd und völlig einsam in diesem Wohlstandsland Deutschland leben.
Dieser Bildband ist vielleicht ein gutes Beispiel, dieser Band von Sibylle Fendt, um zu zeigen, was können eigentlich Bildbände, Fotobände, wenn Sie von gesellschaftlichen oder politischen Themen erzählen, mehr als eine, sagen wir, politische Reportage oder mehr als Literatur?
Sie zeigen ja nur, in Anführungsstrichen. Sie bieten sozusagen nur Material an. Es sind ja in der Regel keine großen Essays dabei und überlassen es eigentlich dem Betrachter, der Betrachterin, selbst zu Urteilen zu kommen und sich, naja, im wahrsten Sinne des Wortes, mithilfe dieser Bilder das eigene Bild zu machen. Und wenn Sie dran denken, dass das eine große Tradition hat, denken Sie an die Bildbände über den Vietnamkrieg, von denen man heute der Meinung ist, dass sie vielleicht mit zum Ende dieses Krieges beigetragen haben. Denken Sie an eine Fotografin wie Mary Ellen Mark, die als erste die Prostituierten in Indien ganz offen, ganz ungeschminkt, auch wieder mit viel Vertrauen fotografiert hat. Denken Sie an jemanden wie Gilles Perez, der über Bürgerkriege in Arabien und im Nahen Osten fotografiert hat. Dann ist das einfach ein großes Werkzeug der Aufklärung und das ohne Manipulation, ohne dass irgendjemand indoktriniert wird. Es ist die Kraft des Bildes, die immer noch so stark ist.
Das sagt Stefan Koldehoff über die mögliche Kraft von politischen Fotobänden. Die Angaben zu den vorgestellten Büchern finden Sie auf unserer Sendungsseite im Netz unter www.deutschlandfunk.de/Büchermarkt. Tobias Roth, 1985 geboren, ist auf erstaunlich vielen literarischen Gebieten aktiv. Er hat den Verlag Das kulturelle Gedächtnis mitgegründet, seine Lyrikbände erscheinen im Verlagshaus Berlin. Für seine Gedichte ist er unter anderem mit dem Bayerischen Kunstförderpreis und dem Wolfgang Weyrauch Förderpreis ausgezeichnet worden. Tobias Roth übersetzt aus dem Italienischen und kürzlich hat er die Bayerische Biergartenordnung veröffentlicht. Seit 2011 ist Tobias Roth außerdem, und hier wird es jetzt wieder ganz ernsthaft, Herausgeber der Berliner Renaissance-Mitteilungen. Diese Tätigkeit knüpft an sein Studium an. Roth wurde mit einer Arbeit zur Lyrik und Philosophie der italienischen Renaissance promoviert. In den digitalen Mitteilungen trägt Roth seit nunmehr 10 Jahren Texte der Renaissancezeit zusammen, die es bisher nicht auf Deutsch gab. Und diese Texte haben jetzt den Weg in ein Buch gefunden. Julian Ignatowitsch hat Welt der Renaissance gelesen und mit Tobias Roth gesprochen.
Leonardo da Vincis Mona Lisa, Raphaels Schule von Athen oder Michelangelos David. Wir alle kennen diese Kunstmeisterwerke, die in der Renaissance vor gut 500 Jahren entstanden sind. Wenn es dagegen um die Literatur dieser europäischen Kulturepoche geht, sind Wissen, Quellen und deutsche Übersetzungen eher rar.
Die Sprachbarriere ist bestimmt ein Faktor. Natürlich hat die bildende Kunst in dem Sinn den Vorteil, dass sie einfach ja rumsteht, also quasi wenn man nach Italien fährt, diese Städte stehen ja rum, wirken ästhetisch, ob man will oder nicht. Und die Arme der bildenden Kunst sind in dem Sinn ja schon sehr viel offener.
Erklärt der Autor und Übersetzer Tobias Roth, der sich aufgemacht hat, das zu ändern. Mit offenen Armen lädt er uns in seiner wunderbaren Anthologie Welt der Renaissance dazu ein, die originalen Texte dieser außergewöhnlichen Zeit zu entdecken.
Was tust, was denkst du? Du schaust nur mehr zurück. Zu der Zeit, die nicht mehr wiederkommen kann. Du Seele ohne Trost, was fachst du an, mit weiterem Holz das Feuer, das in dir zuckt? Was ich einst schrieb und malte, Stück für Stück, das sanfte Wort, der süße Blick, ist lang aus dieser Welt gehoben. Erkenn es an, du fragst danach zu spät und ohne Glück.
Sie gehören noch zu den bekanntesten Texten Francesco Petrarcas Liebesgedichte, die in dem chronologisch geordneten Buch gleich am Anfang stehen, direkt vor der Prosa Giovanni Boccaccios. Zusammen legen diese beiden das Fundament der Renaissance-Literatur und sind nicht nur für das Quattro und Cinquecento, sondern für Jahrhunderte stilbildend.
Wenn man es noch so einen Tick weiter vorgeht mit Dante noch dazu, dann hat man ja diese heilige Dreieinigkeit der italienischen Literatur, die gleich am Anfang, jedenfalls im frühen 14. Jahrhundert, da schon unterwegs sind. Und zumindest Boccaccio und Petrarca kennen sich ja gegenseitig auch. Also die fangen auch schon an, sich gegenseitig quasi hoch zu loben und hoch zu kanonisieren. So richtig ordentlich und zu einem System wird das Ganze ja erst ausgebaut von Pietro Bembo und den späteren Petrarchisten.
Diese schreiben gleichermaßen in Volksitalienisch wie in Latein, huldigen den Vorbildern der Antike, die sie nachahmen, richten den Blick aber genauso nach vorne und erfinden Neues. Sie sind Vielschreiber, aber auch Leser und Verleger, die von der Erfindung des Buchdrucks und der sukzessiv steigenden Verbreitung und Zugänglichkeit von Büchern profitieren. Das Buch ist das Medium der Renaissance.
Das ist so die perfekte Fusion aus antiken Inhalten nordischer mechanischer Expertise und italienischem Gewusel und diesem unglaublichen Aufkochen von Kapital und Hirnschmalz. Durchs Mittelalter durch kommt ein Exemplar Catull, ein Exemplar, und Aldo Manuzio macht dann die Elegica und Catull, erste Auflage 3000 Stück. Buff! Und plötzlich ist Catull da. Und kann halt wirklich nicht nur von Äbten und Professoren, sondern halt auch von Studenten und Zivilisten gelesen werden. Und das ist natürlich radikal.
Der hochwertige Band ist selbst eine Hommage an das Buch und veranschaulicht die typografischen Anfänge mit Abbildungen von gedruckten Texten, Illustrationen, Karten und sogar einigen farbigen Tafeln. Dazu zeigt er Medaillen am Anfang jedes Kapitels, die die gekonnte Selbstdarstellung des im Folgenden vorgestellten Autors bezeugen. Man inszeniert sich und seinen Intellekt. Der universalgelehrte Eremit wird zum Idealtypus.
Dieses Modell, das da wiederum von Petrarca geprägt wird und das sich dann sogar in der Architekturgeschichte verfestigt, in der Hausgliederung, ist ja wirklich ganz radikal. Ich brauche ein Lese- und Schreibzimmer und ich brauche ein Schlafzimmer und das war's. Wie diese Bilder vom heiligen Hieronymus, der irgendwo in der Ödnis sitzt, da inszeniert sich der Humanist schon sehr gerne als, also gerade Petrarca als so ein ganz toller, so ein bisschen snobistischer Privatmönch, der so ganz demonstrativ sich abkehrt von der Welt und ihrer alltäglichen, gewaltreißenden Betriebsgeschwindigkeit und sich zurückzieht in diese langsamere Beziehung zu einer Vergangenheit, wo man dann auch Briefe an Cicero schreibt.
Dass sich die Realität zumeist wesentlich geschäftiger darstellt, für die breite Masse sowieso, wird zum Beispiel beim umtriebigen Francesco Filelfo deutlich, der sich wie heutige Akademiker von Lehrstuhl zu Lehrstuhl durchschlagen muss.
Geh und komm wieder, sagen sie mir. Schon bald wird die Summe Geldes, die des Verdiensts würdig ist, an dich bezahlt. Also gehe ich wieder, kehre zurück und mache mich zum Gespött. Dreimal und viermal am Tag.
Das Buch thematisiert nicht nur Künste und hehre Ideale, sondern veranschaulicht auch die damalige Alltagswelt, ob mit Rezepten des päpstlichen Kochs Bartolomeo Scappi, pornografischen Emblemen des Unternehmers Pietro Aretino oder Predigten des Theologen Girolamo Savonarola. Zwischendrin bringen einen die Witze von Ludovico Carbone zum Lachen und Schilderungen der Pesttoten von Baldassare Bonaiuti lassen einen schaudern.
Wenn genügende in der Grube waren, nahm man etwas Erde und warf sie über sie. Dann kamen die Nächsten darauf und wieder eine Schicht Erde, nur ein bisschen Erde. Gerade so, wie man eine mit Käse überbackene Lasagne zubereitet.
Stellenweise ist das spannend wie ein Krimi, dann aufschlussreich wie eine Gesellschaftsstudie. So wird deutlich, Renaissance bedeutet nicht nur Wiedergeburt, Humanismus und Formvollendung, sondern auch religiöser Fanatismus, Hexenverbrennung, Verschwendung und Ständewesen. Nicht jedes Thema und jede Stimme kommen gleichermaßen vor. Frauennamen sind zum Beispiel die Ausnahme, die Liebesgedichte von Tullia d'Aragona aber unbedingt lesenswert. Auch jüdische Kultur oder wissenschaftliche Schriften bleiben außen vor. Groth beschränkt sich hier auf die etablierte und privilegierte Literatur der italienischen Renaissance. Natürlich sind auch die großen Meister vertreten, denn auch sie haben geschrieben. Michelangelo, Petrarca-gleiche Sonette, was quasi zur Allgemeinbildung eines Künstlers gehörte, Raphael, Überlegungen zur Schönheit und zum Denkmalschutz und der unangepasste Da Vinci, skurrile Fabeln.
Die Spinne glaubte, im Schlüsselloch etwas Ruhe zu finden, fand aber den Tod.
Aus all diesen sehr unterschiedlichen Primärtexten, die meisten liegen übrigens erstmals auf Deutsch vor, fügt sich auf diese Weise mehr ein literarischer Flickenteppich der Welt der Renaissance als eine genau vermessene Landkarte zusammen. Ein Lesebuch über 68 Kapitel und 600 Seiten, chronologisch nach Autoren und deren Geburtsjahr sortiert, jeweils eingeleitet durch eine unterhaltsam geschriebene und gut verständliche Einführung samt Kurzbiografie des Verfassers. Und in der Gestaltung von Hanne Mandig, Manja Hellpapp und Lisa Neuhalfen gleich einem Renaissance-Kunstwerk. So ist das Buch Experten wie Laien zu empfehlen und kann auch als Einstieg in das Renaissance-Studium bestens herhalten.
Die Meinung von Julian Ignatowitsch zu Welt der Renaissance, herausgegeben von Tobias Roth, erschienen im Galliani Verlag. 640 Seiten kosten 89 €. In der Lesezeit liest Ulrich Pelzer heute noch einmal aus seinem Roman Das bist du, heute ab 20.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. In Forschung aktuell geht es gleich nach den Nachrichten unter anderem um die Hürden für Corona-Impfungen in Entwicklungsländern. Und das war's vom Büchermarkt für heute. Am Mikrofon war Dina Netz. Einen guten Abend.